Echte Herausforderung für euch da hinten am Regieplatz. Herzlichen Dank, dass ihr das gemeistert habt. Suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt. Also es geht um eine Prioritätensetzung. Und Sie wissen sicher, das Lied greift einen Satz aus der Bergpredigt auf. Also aus einem der berühmtesten Abschnitte des Neuen Testamentes. Und wie viele Generationen haben sich schon Gedanken darüber gemacht, wie diese Bergpredigt denn einzuordnen ist? War hier Jesus ein neuer Mose, der also einen neuen Regelkatalog veröffentlicht, so wie die 10 Gebote auf dem Berg Sinai veröffentlicht wurden, so jetzt eben die Gebote Jesu? Das haben viele genau so gedeutet. Und damit die Ethik der Bergpredigt zum eigentlichen neuen Bund erklärt, den Jesus eröffnet hat, dann wird aus dem Neuen Testament eben ein neuer Regelkatalog. Und das war's, wenn man es karikiert. Und vor allem dann, wenn es auch noch das Deutungsmuster in sich trägt, das wir im Alten Testament in einzelnen Bereichen finden, vor allen Dingen im 5. Buch Mose, da gibt es dann geradezu zwei Entscheidungsmöglichkeiten. Gottes Segen und Gottes Fluch. Leb nach den Geboten, dann wird dein Leben gelingen. Und wenn du dich dagegen entscheidest, dann kriegst du eben das Gegenteil ab. Aber ist die Bergpredigt so zu verstehen? Als reine Ethik, religiöse Ethik? Schon bei Mose habe ich da meine Frage, denn die 10 Gebote beginnen bekanntlich mit dem Satz, ich bin der Herr, dein Gott. Ohne Wenn und Aber. Die 10 Gebote beginnen nicht mit einer Einleitung. Sieh zu, wie du die Bedingungen erfüllst, damit ich dein Gott werden kann. Nein, ich bin der Herr, dein Gott. Und noch mehr, ich habe dich in die Freiheit geführt. Aus der Gefangenschaft in Ägypten. Also die Überschrift der 10 Gebote sind eine Proklamation des Herrseins, des Unser-Gottseins, nicht irgendein Gott, sondern mein Gott, und dass er ein Gott ist, der in die Freiheit führt. Und dann erst kommen die Gebote hinzu. Dann darfst du daraus jetzt einen Lebensentwurf machen, nicht als Bedingung, sondern als Folge der Zusage, dass ich dein Gott bin. So ist es gemeint. Und ich denke, so sollen wir auch die Bergpredigt verstehen. Eine Regierungserklärung Jesu. Klammer auf, ich glaube sogar, dass wir dem Neuen Testament nicht gerecht werden, wenn wir Jesus immer nur als Bruder kennzeichnen, so wie es heute üblich ist, in vielen Veröffentlichungen, vielen Verkündigungsformen auch. Natürlich ist er auch, steht er uns zur Seite, aber Jesus wird vor allem als der Herr gepriesen im Neuen Testament. Die orthodoxen Kirchen wissen noch davon. Und deswegen freue ich mich so sehr, mit einer Gruppe nächstes Jahr auch nach Ägypten reisen zu können, zu den Kopten. In jedem Gottesdienst wird zunächst die Herrschaft Jesu gepriesen. Er sitzt auf dem Thron und er gibt eine Regierungserklärung ab. So müssen wir die Bergpredigt hören. Wenn ich euer Leben bestimmen soll, dann kann es so sein oder auch so werden. Denken wir nur an die sogenannten Seligpreisungen. Wenn es heißt, selig sind, die Leid tragen, sie sollen getröstet werden. Oder die verfolgt werden, sie sollen ins Recht gesetzt werden. Manches wird sich erst später durchsetzen, erst im Blick auf die Ewigkeit, aber diese Regierungserklärung, diese Proklamation gilt schon heute und hat Auswirkungen auf unsere Haltung. Sie relativiert auch auf heilsame Weise das, was uns begegnet. Und hier in der Bergpredigt wird also deutlich, wie Jesus sich das vorstellt. Ein Leben, das von seiner Gegenwart bestimmt ist. Es geht um einen Lebensstil, der mit Jesus rechnet und sich von ihm prägen lässt. Letztlich könnte man es alles auf einen Satz beschränken. Christsein heißt, lebe das, was du schon längst bist. Gestalte dein Leben so, wie Gott es doch längst für dich vorbereitet hat. Lebe, was du bist. Du bist eine unschätzbare Persönlichkeit. Du musst das nicht erst werden, dir das verdienen, sondern du bist das bereits. Aber lebe das auch. Du bist vom Schöpfer des Universums geliebt und in die Gemeinschaft mit ihm gestellt. Sei doch das, was Jesus Christus längst aus dir gemacht hat, ein Mensch mit Würde und Orientierung. Lebe jetzt nicht unter deinen Verhältnissen. Und so können wir den Abschnitt auch hören, wo Jesus zwei so sprechende Bilder für unser Leben verwendet. Er spricht vom Licht und vom Salz. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr Salz, womit soll man dann salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und von den Leuten wird es zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, doch nicht verborgen bleiben. Man zündet nicht ein Licht an und setzt es dann unter einen Scheffel, sondern stellt es auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr seid das Licht der Welt, das Licht für die Welt. Darüber möchte ich heute sprechen. Licht, wofür steht es eigentlich, diese Metapher, dieses unglaublich sprechende Bild? Erstens, Licht wird gesehen. Es geht ja hier darum in der Bergpredigt zunächst, Licht bleibt nicht verborgen, weit sichtbar ist. Es ist wie eine Stadt, die auf einem Berg liegt. Und es wäre ja auch geradezu dämlich, ein Licht unter einen Scheffel zu stellen. Jesus verwendet manchmal solche Gleichnisse nach dem Motto, wie kann man nur, um deutlich zu machen, wie abstrus ist eigentlich ein Leben, was das nicht auch zur Geltung bringt, was doch, längst gilt. Ein Licht unter einen Holzeimer, unter einen Holzkübel stellen, das ist ein Scheffel. Das ist nicht nur sinnlos, sondern dieses Bild, dieses Licht, diese Leuchte wird dann auch bald vom eigenen Rauch erstickt. Die Botschaft Jesu heißt also schlicht, versteckt euch doch nicht als Christen. Seid Lichtträger und keine verschrockenen Zeitgenossen, die bloß nicht auffallen wollen. Und wohlgemerkt, das sagt er in einer Zeit, wo man noch nicht in einem christlichen Abendland, in einer vom Christentum geradezu beherrschten, kulturell beherrschten Gesellschaft lebt, sondern wo man eine Gegenkultur lebt, gegen ein damals heidnisches Umfeld oder auch eine Gegenkultur in einer Region, wo Christen mit argwöhnischen Blicken beäugt wurden von dem etablierten Judentum damals. Auch das, wer zu Jesus Christus gehören möchte, muss sich darauf einstellen, auch als Christ erkennbar zu sein. Undercover-Christen gibt es nicht. Wir werden wahrgenommen, hoffentlich jedenfalls. Mich hat es berührt, als ich diesen Text nochmal gelesen habe, darüber nachgedacht habe, ein Kollege von mir hier im Kirchenbezirk in Tübingen, der schreibt gerade eine Doktorarbeit im Bereich Missionstheologie und der hat wirklich ein schwieriges Thema. Es geht um Christen in einer islamisch dominierten Umgebung und es gibt unter den Christen viele, die pro forma noch Muslim sind, weil sie ihr Leben nicht riskieren wollen. Es geht dabei nicht nur um sich selbst, sondern auch um die Familie. Sie wollen ihrer Familie nicht die Mutter oder den Vater nehmen, weil es wirklich so gefährlich ist zum Teil. Also gehen sie in die Moschee und beten in der Moschee zu Jesus Christus, weil sie so ihren Glauben noch leben können. Und er führt dabei in dieser Doktorarbeit auch Gespräche mit Missionstheologen, mit Menschen, die diese anderen betreuen, natürlich auf geheime Weise betreuen. Und hört, das ist schon sein erstes Zwischenergebnis, hört, dass so ein Leben auf Dauer nicht gut gehen kann. Es kommt irgendwann tatsächlich in Anführungszeichen zum Offenbarungseid, zur Entscheidung, gehörst du dazu oder nicht. Eine Zeit lang Ja, aber auf Dauer klappt es nicht, sagen Menschen, die selber aus gefährdeten Situationen herauskommen. Undercover-Christsein geht auf Dauer nicht. Und für uns ist es doch so einfach, seinen Glauben zu zeigen. Nichts, wirklich nichts riskieren wir. Wohlgemerkt, es geht jetzt nicht darum, eine religiöse Schau zu bieten. Ich meine, nicht ein vor andere hinstehen und zu sagen, schaut, wie fromm ich bin. Natürlich geht's nicht darum. Und manche Form des öffentlichen Betens kann auch so missverstanden werden. Aber ich denke zum Beispiel an das kleine Fischzeichen. Eine Möglichkeit, zumindest vor Jahren sah man das nur öfters hinten auf den Autos. Mir hat das gefallen, gar nicht mal so sehr als Signal, schaut her, ich bin Christ, sondern für mich war es ein Signal, der da vor mir fährt, irgendwie fühle ich mich mit dem anders verbunden. Wir sind Teil einer Autofahrergemeinschaft, das nennt man ja auch Stau, aber irgendwie ist es okay. Wir gehören ja doch zusammen. Es gibt noch eine andere Ebene des Zusammenseins. Ich weiß nicht, hat jemand von Ihnen noch einen Fisch auf dem Auto hinten drauf? Es ist irgendwie aus der Mode gekommen. Vielleicht liegt es auch daran, dass man sich heute nicht mehr so mit seinem Auto in der Öffentlichkeit identifizieren darf. Und auf dem Fahrrad passt der Fisch nicht so richtig drauf. Nochmal, es geht nicht darum, demonstrativ zu beten oder so. Nein, Jesus sagt selbst in derselben Bergpredigt, kurz darauf, das Beispiel von der stillen Kammer, die stille Kämmerlein, in das man gehen soll, sich eben in seiner Gottesbeziehung auch zurückziehen soll. Ja, eine gewisse Intimsphäre gehört auch mit dazu, weil es geht um was Inneres. Und schwierig wird ein Zurschaustellen des eigenen Glaubens, vor allen Dingen dann, wenn hinten auf dem Auto allzu plakative Sprüche kleben. Ich las mal vor einiger Zeit den Aufkleber, wenn dein Gott tot ist, nimm doch meinen, Jesus lebt. Wow, dachte ich, da wird sich sicher jemand mit Freuden zuwenden anschließend. Frontalangriffe. Nein, ich denke, beim Lichtsein geht es um etwas, das tiefer geht. Und zwar etwas, das uns ruhig auch alle beunruhigen soll. Es geht nämlich schlicht um Glaubwürdigkeit. Wir werden gesehen, so oder so. Und die Frage heißt, ob denn das, was die anderen an uns wahrnehmen, tatsächlich vom Licht Jesu geprägt ist. Oder ob wir uns besser verstecken sollten, aus Scham, weil Glaube und Leben auseinanderdriften. Und ich möchte es einfach mal konkretisieren an ein paar Fragen. Welchen Stellenwert hat eigentlich unsere persönliche Reputation, unser Ansehen, unsere Position in dem sozialen Netzwerk, in dem wir uns bewegen? Und unter sozialen Netzwerk meine ich nicht nur das Reale, in dem wir uns hier gerade im Dorf bewegen, sondern durchaus auch das, wie man sich darstellt im Internet. Ich denke nur die sozialen Medien. Welchen Stellenwert hat eigentlich die Wahrheit in dem Bereich? Oder haben wir womöglich bei so vielem, was wir tun, einen Filter vorgeschaltet, der immer nur heißt, wie wirke ich denn gerade auf andere? Welche Auswirkungen hat dies oder das auf meine soziale Stellung? Und ich habe den Eindruck, dass speziell ein Dorf dadurch gefährdet ist, diesen Entscheidungsfilter überall drüber zu haben. Auch als Christen erleben wir das, dass man sich nicht von Christus her bestimmen lässt, sondern von der Meinung der anderen, rechts und links. Man schielt nach rechts und links, was die anderen jetzt wohl erwarten, was sie wohl tun. Möchte nicht unangenehm auffallen. Und da wird eben nicht nur drauf gehört, was gesagt wird, sondern vielmehr auch, wer was sagt. Oder ich nehme noch eine ganz andere Konkretion der Glaubwürdigkeit. Wie gehen wir eigentlich mit Schwächen um? Mit der Schwäche von anderen oder auch mit der eigenen Schwäche? Sind wir eigentlich versöhnt? Oder sind wir nach wie vor Teil eines gnadenlosen Konkurrenzkampfes, der auf allen Ebenen, in allen Bereichen des Lebens zu spüren ist? Das muss doch nicht bei uns gelten. Und vor allem, sind wir noch in der Lage, Fehler einzugestehen, uns zu entschuldigen? Christsein ist doch im Kern das Wissen um die Fehler, die wir ständig machen. Es ist die Freude am Zuspruch von Vergebung. Und warum in aller Welt ist es dann so schwer, anderen zu sagen, wo wir etwas falsch gemacht haben und um Vergebung zu bitten? Wer dazu nicht in der Lage ist, ist so dämlich wie jemand, der sein Licht unter einen Holzkübel stellt. So meint es Jesus. Licht der Welt sind Menschen, die erkennbar sind als Christen, schlicht weil sie glaubwürdig sind. Und zwar nicht glaubwürdig im Sinne von Strahlemann und alles perfekt machen, sondern vielleicht auch gerade darin glaubwürdig, dass sie ihr Nicht-Perfekt-Sein nicht kaschieren müssen. Und das andere Licht macht auch, also Licht ist nicht nur erkennbar, sondern Licht macht auch anderes sichtbar. Es verschafft Klarheit. Das ist mein zweiter Gedanke. Ohne Licht gibt es keine Konturen, keine Farben. Im Dunkeln sind alle Katzen grau. Und Licht der Welt zu sein, heißt, Freude an klaren Verhältnissen zu haben. Mauscheleien und geheime Absprachen passen nicht zu unserem Auftrag, Lichtträger zu sein. Und wir sollten als Christen deshalb eine besondere Leidenschaft auch aufbringen, wenn es um Pressefreiheit, um Meinungsfreiheit geht. Ja, ich sage das durchaus auch ganz direkt darin, dass wir mit aufpassen müssen, dass ein seriöser Journalismus nicht kaputt geht in Deutschland. Wir sind gerade auf dem Weg dahin. Keiner kauft mehr eine Tageszeitung. Was passiert eigentlich, wenn der komplette Journalismus nur noch werbungsabhängig ist, von den Einnahmen der jeweiligen Werbung abhängt? Dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn unser Land abdriftet. Nein, es geht nicht nur darum, dass wir Licht sind, wenn es im Blick auf andere Christen, sondern Licht der Welt sollen wir sein. Mithelfen, Licht ins Dunkle zu bringen, wo Menschen plötzlich verschwinden, womöglich, weil sie das Falsche gesagt haben, wo Akten versteckt werden. Es gab eine ausgesprochen schwierige Auseinandersetzung, auch unter Christen in der einstigen DDR, wie denn mit den Stasi-Akten umzugehen ist. Wäre es nicht das viel Gesündere, einfach alles zuzulassen, Schwamm drüber und Schluss? Ich weiß noch sehr, wie etwa in derselben Zeit ein anderes Land eine sehr bewusste Entscheidung getroffen hat. Ich meine Südafrika nach dem Ende der Apartheid. Dort hat ein anglikanischer Bischof ganz offiziell einer Kommission geleitet, die vom Staat auch so eingesetzt worden ist. Die hieß Wahrheits- und Versöhnungskommission. In der Reihenfolge, dass man die Themen, die Dinge, die nicht ausgesprochen waren, die zum Teil gar nicht dokumentiert waren, die Vorgänge in den Folterkellern des Apartheidsregimes, dass man es offenlegt und Menschen auch es bekennen, in welcher Form auch immer, was sie getan haben. Und aus dem heraus entstand eine neue Welle der Versöhnung. Das heißt, das ist damals tatsächlich gut gegangen in den ersten Jahren. Die Gewalt kam erst später. Echte Versöhnung ist nämlich erst möglich, wenn auch Schuld beim Namen benannt wird. Das ist was anderes als nur ein öffentliches Anprangern, wie wir es manchmal in den Medien finden. Das wäre ein Offenlegen, das nicht mehr nach Wahrheit sucht. Wir sollen Lichtträger sein und nicht sensationsgierige Scheinwerfer. Nochmal, Licht macht anderes sichtbar, um dabei Klarheit zu verschaffen, auch als Orientierungshilfe. Und in unserer Schriftlesung im Epheserbrief wurde das auch sehr deutlich, dass manches, was man sich gar nicht vorstellen mag, ans Licht auch gehört, damit Unrecht aufhört. Einst waren es übrigens die Frauen, die an den Küsten nachts das schützende Haus verließen, um große Leuchtfeuer anzuzünden beim Sturm. Sie taten aus Sorge um ihre Männer, die draußen im Sturm womöglich die Orientierung verloren haben. Auch in diesem Sinn können wir Licht der Welt sein, Marken setzen, Richtungen vorgeben. Die Kirche Jesu Christi soll sich eben nicht nur mit sich selbst beschäftigen, sondern gewissermaßen Leuchtfeuer entzünden, Leuchttürme bauen, an denen sich eine ganze Nation auch ausrichten kann. Kirchtürme waren früher solche Leuchttürme, weil sie waren weit zu sehen, damals die einzigen hohen Gebäude, und erinnerten die Menschen daran, dass es noch mehr gibt als nur die Arbeit, nur den Handel, nur den eigenen Hof. Kirchtürme waren Signale für die Wirklichkeit Gottes, die größer ist und umfassender als alles andere. Und ich mache mir Sorgen, dass irgendwann womöglich die Kreuze auf den Berggipfeln fallen müssen, wegen vermeintlicher Neutralität. Aber wissen dann die Menschen noch, dass es Größeres gibt als uns selbst, wo man sich ausrichten kann und auf heilsame Weise relativiert wird in seinem Größenwahn? Dafür stehen doch die Kreuze auf den Berggipfeln. Er ist ganz oben. Er ist der Herrscher des Himmels. Auch jeder Einzelne kann wie ein Leuchtfeuer wirken, Orientierungslicht sein. Und ich frage uns herausfordernd, mich selbst auch, sind wir Licht der Welt? Leben wir so, dass sich andere an uns orientieren können? Licht ist sichtbar und Licht macht sichtbar. Und sei es den Weg, den man einschlagen könnte. Ja, man kann auch noch drüber nachdenken, ob Jesus, als er uns mit Licht verglich, auch den Aspekt der Wärme gemeint hat, die ja damals noch eindeutig mit jedem Licht verbunden war. Lampen erhellen nicht nur, sie erwärmen auch ihre Umgebung. Ich habe es ja schon gesagt, es geht nicht um das kalte Scheinwerferlicht, das gnadenlos alles ausleuchtet, sondern ein warmes Licht, um ein warmes Licht, das im guten Sinne erhellt und erwärmt. Aber lassen Sie mich schließen mit einem anderen Gedanken, einem, das ich Ihnen gerne auf den Weg geben möchte in die neue Woche hinein. Wie gelingt es eigentlich, Licht der Welt zu sein, Lichtträger zu sein? Sind wir Kerzen, die nur vom eigenen Kerzenwachs leben? Oder vielleicht Taschenlampen, die von der Batterie leben, die dann irgendwann zu Ende geht? Oder haben wir einen ständigen Kontakt zur Energiequelle, so wie eine normale Glühbirne, die im Kontakt ist zum Strom? Oder sind wir womöglich noch mal heller als jede Glühbirne der Welt, weil wir ein Spiegel sind, der in die Sonne gehalten wird. Amen.